Herr Böhme, Sie verorten den Fetischismus nicht nur in der Sexualität oder bei Naturvölkern, wie man es gewohnt ist, sondern mitten in unserer Kultur im Alltag. Da würde mich als erstes interessieren, haben Sie beispielsweise heute auf dem Weg hier ins Studio Fetische sehen können oder besitzen Sie sogar selbst einen Fetisch?
Naja, wir haben Winter und es ist so, dass die Leute ziemlich bekleidet sind. Wir sind heute nicht im Rheinland, dann würde man sehr viel eher fetischistische Attitüden sehen, im Karneval nämlich. Aber natürlich haben die meisten Menschen oder sehr viele jedenfalls so etwas wie Amulette und Talismane um den Hals. Sie tragen besondere Münzen in ihren Taschen. Sie haben möglicherweise von ihrer Geliebten oder dem Geliebten einen Gegenstand bei sich, den sie nie aufgeben möchten und der gewissermaßen eine Art Bestandsgarantie ihrer Beziehung und Liebe ist. Insofern gibt es natürlich im Alltag jede Menge fetischistische Gebrauchsweisen von Dingen, so wie das eben schon seit tausenden von Jahren in der Menschenkultur der Fall ist.
Was sind das für Gebrauchsweisen der Dinge? Sie haben jetzt sowas gemeint wie Bestandsgarantie von einer Beziehung zwischen Menschen. Was kann das noch sein? Was haben Fetische für Funktionen?
Naja, Fetische sind ja Dinge, die überall täglich sind, die etwas Herausragendes, Besonderes haben, die eine Auszeichnung erfahren haben. Und normalerweise werden Fetische kreiert. Sie sind nicht von sich aus schon Fetische, sondern sie müssen definiert werden als solche oder kulturell konstruiert, wie wir sagen. Und das verleiht ihnen Kräfte. Also es ist nicht so, dass die Dinge von sich aus eine Art naturhafte Wirksamkeit haben, eine magische Kraft, das glauben wir, insofern wir selber es sind, die die Dinge mit übernatürlichen Kräften versehen haben, die sie dann tatsächlich auch besitzen, in dem Maße, wie sie dasjenige, was wir in sie hineingelegt haben, auch wieder zurückstrahlen und dabei unser Leben verändern. Und insofern sind Dinge, Fetische besonders, wirkmächtige Objekte, die unseren Alltag sehr maßgeblich mitregulieren können.
Der Titel Ihrer 2006 veröffentlichten Monographie ist Fetischismus und Kultur, eine andere Theorie der Moderne. Sie bringen den Begriff des Fetisches also nicht nur mit der Alltagskultur in Verbindung, sondern auch mit einer ganzen Epoche, nämlich der Moderne. Weshalb eine andere Theorie der Moderne?
Naja, es ist ja so, dass die Moderne sich im Lichte der Rationalität definiert und das heißt, wir haben ein aufgeklärtes, entzaubertes Weltverhältnis gewonnen zu den Objekten, zur Welt, zum Universum, aber auch zu uns selbst und unseren Mitmenschen. Diese Rationalisierung ist das Wesentliche der Moderne, das ist völlig klar und das hat auch dazu geführt, dass Religionen eine immer geringere Rolle spielen und wir, die europäischen Völker vor allen Dingen, sich extrem different gegenüber den sogenannten Naturvölkern, also den Stammeskulturen und den außereuropäischen Kulturen selbst bis zur Hochkultur. Alle diese sind sakralkulturelle Gesellschaften gewesen und die aufgeklärte Gesellschaft versteht sich als rational begründet. Und darin hat natürlich genau das, was im Fetischismus wirksam wird, nämlich dass wir in einem Universum undurchschauter Kräfte leben, die von den Dingen ausgehen, aber auch von anderen Lebewesen, dass wir unter den Einflüssen von Sternen, von Bäumen, von Wasser und Wind und natürlich auch von den Objekten, die wir selber hergestellt haben, dass alle diese Objekte eine mächtige Phalanx von schwer durchschaubaren Kräften sind, denen wir als Menschen unterliegen, das ist eine absolut voraufklärerische Definition des Verhältnisses von Mensch und Welt und die glauben wir in der Moderne überwunden zu haben. Und wir haben das getan, insofern die europäischen Aufklärer drei Achsen von Diskursen entwickelt haben, nämlich eine religionskritische, eine warenkritische und eine sexualkritische. Und in diesen drei Achsen ist alles, was mit Fetischismus zu tun hat, eigentlich als voraufklärerisch verdammt und verurteilt worden. Und wir zeichnen uns als Moderne geradeaus, dass wir keine Fetischisten mehr sind. Das ist sozusagen Alteuropa und Außereuropa. Und es war eine schwere Prozedur des Lernens und der zunehmenden Selbstreflexion, dass auch die europäischen Kulturen gelernt haben, dass, obwohl sie modern und aufgeklärt sind, jede Menge auf allen Gebieten, die sie gerade kritisiert haben, mit fetischistischen Praktiken zu tun haben.
Also wir sind eigentlich gar nicht so aufgeklärt, wie wir es meinen?
Ja, genau, das ist meine Meinung. Wir sind Zeitgenossen aller Zeiten oder man kann auch sagen, Wir sind Bürger des 21. Jahrhunderts und zugleich steinzeitlich. Wir sind aber nicht nur steinzeitlich und modern, wir sind auch antik. Wir sind auch außereuropäisch, wir sind bäuerlich, wir sind magisch, wir sind religiös, wir sind alles Mögliche, was die Kultur insgesamt entwickelt hat an Ausdrucksmöglichkeiten und Praktiken. Und es gibt so etwas, was Sigmund Freud den Erhaltungssatz der psychischen Energien genannt hat. Es gibt zwar auch Entwicklungen darin, Reifungsstufen gewisser Hinsicht, aber nichts, was wir mal gewesen sind, hört je auf zu sein. Und diese Rückführung des Fetischismus in ein gewissermaßen zum zweiten Mal aufgeklärte Moderne, das ist eigentlich mein Ziel, um darin das Reflexionsmaß der Moderne zu steigern und die Aufklärung selbst aufzuklären.
Aber das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Also weshalb hat es denn die Moderne wirklich nicht geschafft, den Fetischismus gänzlich zu eliminieren? Weil eigentlich könnte man ja sagen, auf den ersten Blick hätte sie ja das Zeug dazu gehabt. Also es gibt die Naturwissenschaften, die rational, logisch argumentieren, operieren, analysieren, die Verfahren anbieten, mit denen man sich die Realität aneignen kann. Weshalb hat diese Entzauberung der Realität nicht funktioniert? Weshalb haben wir immer noch Fetischobjekte?
Wollen wir das überhaupt? Also ein Auto ist natürlich ein technisches Produkt, durch und durch rational konstruiert, mit allen möglichen naturwissenschaftlichen Technologien. Das ist vollkommen selbstverständlich. Und zugleich würde ein solches Auto natürlich über sehr wenig Attraktivitätskräfte verfügen, wenn es nicht gleichzeitig mit einem Zauber, mit einem Versprechen versehen wäre. Das ist das automobile Versprechen, das uns ein höheres Maß an Freiheit und Selbsterleben gibt, das uns größer macht, als wir sind, das uns in Rausch versetzt, das uns ein Gefährte ist und ein Geliebter, das uns partizipieren lässt am Rausch. Und all das, das muss ein Auto gewissermaßen auch inkorporieren. Und damit sieht man, dass das Auto niemals nur ein technisches Objekt ist, sondern zugleich semiotisch, zeichenhaft aufgeladen oder symbolisch aufgeladen. Und das bedeutet, dass es für uns immer auch ein affektiver Gegenstand ist und kein nur zweckrationaler zur Optimierung etwa von Fortbewegung in der Stadt oder über Land. Und das bilden wir uns gewissermaßen ein, dass wir ein solches aufgeklärtes Verhältnis zum Auto haben. Zum anderen aber ist auch ganz klar, dass gerade der ganze Autoboom des letzten Jahrhunderts, wo wir vom Anfang des Jahrhunderts bis zum Ende auf fast 1 Milliarde Fahrzeuge auf der Welt gekommen sind, dass das gar nicht funktioniert hätte, wenn dieses Objekt, das ganz und gar rational ist, nicht gleichzeitig von einer unfasslichen, zauberhaften Attraktivität wäre. Und die ist es, die man als eine fetischistische Struktur des Autos bezeichnen kann. Und so ist es mit sehr vielen Objekten in der Welt. Man könnte fast sagen, dass alles, was wir als Artefakte herstellen, zugleich versehen werden muss mit einem Nimbus, mit einer Aura, mit einem Versprechen, mit etwas, worin wir nicht nur eine Funktion erfahren, sondern auch eine Schönheit, etwas, worin wir uns gesteigert sehen oder was uns schöner macht oder reicher, lebenswerter. Und alles dieses sind Effekte von dem, was die Dinge als technische Objekte gar nicht haben, sondern sie werden dazu, insofern sie in bestimmter Weise von Designern, Ausstattern gewissermaßen, Performern, die die Dinge über ihren technischen Aggregatzustand hinaus mit so etwas wie Zauberkraft versehen können. Und darauf legen wir einen äußersten Wert. Wir kaufen fast überhaupt gar nichts mehr, nur um einer Funktion willen, sondern immer auch wegen seines Versprechens und seiner affektiven Wirkung.
Sie haben jetzt das Auto als Beispiel für ein Fetischobjekt genannt. Das ist ja eigentlich auch ein Produkt der Industriekultur, der Industrialisierung. Ja. Und die Industrialisierung hat schon vor 100 Jahren sehr viele Dinge hergestellt, aber mittlerweile stellt sie noch viel mehr Dinge her. Also die Anzahl der technischen Objekte hat unglaublich zugenommen, vor allem technischen Objekte. Kann man eigentlich sagen, dass genau diese zusätzliche Anzahl an Dingen, an technischen Objekten, den Fetischismus eigentlich noch mehr angetrieben haben? Also ganz im Gegenteil zu dem, was die Moderne eigentlich sonst verlautbart hat, dass sie eben den Fetischismus ausradieren kann und eliminieren kann.
Es ist sicherlich so, dass die Moderne gekennzeichnet ist, zwar aufgrund ihres wachsenden Reichtums, dass darin die Population der Dinge, wie man sagen könnte, ungeheuer zugenommen hat und dass damit auch die Gegenwart der Dinge, mit denen wir umgeben sind, für uns viel bedeutsamer geworden sind. Wir haben Tausende von Objekten in unserem Alltagsbereich, in unserer Wohnung versammelt. Das ist im Vergleich zu einem Haushalt um 1800 gigantisch viel. Und darum sind auch die fetischistischen Gebräuche ganz anders geworden. Also wenn ein Möbelstück sich im 17. Jahrhundert durch viele Generationen erhalten hat und als Erbstück des Urgroßvaters gewissermaßen noch für den Urenkel von einer memorialen Bedeutung ist, worin es fast einen sakralen Status hat, worin der Geist der Familie sich versammelt, worin so etwas wie eine Bestandsgarantie im intergenerationellen Gefüge sich ausdrückt, dann ist das was anderes, als wenn wir heute eigentlich jedes Kleidungsstück, was im nächsten Jahr für uns schon nichts mehr wert ist, in dieser Saison, weil es zu den Attitüden der Mode gehört, eine fetischistische Bedeutung hat. Also wir haben einen ungeheuren Verschleiß auch an Fetischen und das unterscheidet sie von den Vormodernen, die eine viel größere Bestandsdauer in der Zeit hatten und die vor allen Dingen oft auch vom Alltag wechselten in einen anderen ontologischen Status, insofern sie heilige Objekte waren. Wir heiligen gewissermaßen alles nur noch für eine Saison, für eine Situation, manchmal auch nur für eine einzige Party oder für einen Clubbesuch, der möglicherweise fetischistische Praktiken voraussetzt und dann ist es schon wieder vorbei. Also dieses ephemere, flüchtige, passagiere des modernen Fetischgebrauchs ist natürlich etwas ganz anderes als die Bedeutung der heiligen Objekte, die ein Mittelpunkt von Biografien, aber auch von Gemeinschaften gewesen sind oder von Haushaltsobjekten oder Familienobjekten, die so etwas wie eine intergenerationelle Community einer Familie garantieren.
Sie haben jetzt Dinge angesprochen, die weggeworfen werden. Wenn man an den Müll denkt, dann stellt sich ja natürlich auch die Frage nach der Vergänglichkeit der Dinge. Also sie können ja eigentlich nie sterben. Gleichzeitig sind sie auch nie wirklich lebendig. Macht das vielleicht die Faszination am Fetischismus aus? Also dass diese Dinge tatsächlich so einen Zwischenzustand haben, so einen Schwebezustand zwischen ewigem Dasein und nie vergänglich sein?
Ja, Dinge sind ja keine organischen Körper, obwohl man vielleicht auch manche Tiersorten fetischisieren kann. Also sie sind anorganisch, insofern können sie nicht sterben, sondern sie können gewissermaßen in unser semiotisches Universum eintreten und darin eine enorme affektive Bedeutung haben für eine Zeit. Und sie können wieder austreten, sie können entwertet werden. Und dieses Kommen und Gehen der Bedeutung der Dinge ist vielleicht das, was man ihre Animierung und ihre Mortifikation nennen, ihr zum Leben erwecken und sie zum Sterben bringen. Zum Sterben bringen der Dinge heißt hier, sie sind bedeutungslos geworden und damit in gewisser Hinsicht Müll. Und das Vermüllen der Objekte ist gewissermaßen das Ende jeder Denkbiografie. Und darin gibt es vorher gewissermaßen Chancen der Objekte, eine Karriere innerhalb unserer eigenen Biografie einzunehmen. Und darin gewinnen sie auch ihre Aura und ihre Kraft oder auch ihre vorübergehende Koalition, die wir mit ihnen eingehen, worin sie unser Partner werden, auf den wir nicht verzichten wollen.
Ursprünglich diente der Begriff des Fetischismus ja der Beschreibung fremder Rituale bei Naturvölkern. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass dieser Begriff wirklich nach Europa gekommen ist und zu einem Begriff der Selbstbeschreibung geworden ist?
Das können wir unterdessen ziemlich genau sagen, dass seit die Portugiesen in Afrika Kolonialpolitik betrieben haben, aber in dem Zusammenhang natürlich auch Missionstätigkeit, dass dort die katholischen Priester der Portugiesen, später natürlich auch der Spanier in anderen Ländern oder halt auch die Protestanten von England, Holland und so weiter in Afrika, aber auch in Südamerika auf seltsame Gebräuche stießen, wo sie merken, dass bestimmte Objekte für eine Person oder einen Stamm eine überragende Bedeutung hat und dass man dieses Objekt auf gar keinen Fall zerstören, wegnehmen oder verkaufen, in Handel bringen kann. Es ist sozusagen immobil, es ist überall täglich ausgezeichnet und eingegrenzt, eingekapselt geradezu. Und das schien ihnen verbunden mit der Annahme, dass die Afrikaner oder auch die Südamerikaner oder Angehörige etwa der Aborigines in Australien, dass die eine Art Aberglauben hatten. Nämlich sie waren der Meinung, in diesen Objekten stecken Kräfte. Kräfte von Göttern, Kräfte von Natur oder Kräfte dieser Objekte selber. Jedes Ding hat eine eigene Kraft. Und man muss sich ins Verhältnis zu den Kräften dieser Welt setzen und das ist Religion. Aber die falsche. Denn die christliche Religion hatte ja so etwas wie Götzendienst, Idolatrie verboten und alle Glaubensakte auf den einen abstrakten Gott gerichtet. Und man hat in gewisser Hinsicht das bei den Afrikanern wiederentdeckt, was schon die Bibel verboten hat, wenn sie den Bilderkult verboten hat. Und man hat dabei übersehen, dass man natürlich im Rahmen der Entwicklung des Katholizismus selber jede Menge Fetische kreiert hatte, heilige Objekte, an die man glaubte, also insbesondere natürlich Martyrerrelikte, also die Reliquiare, die heilige Objekte
enthielten. Marienfiguren.
Marienfiguren, die Wunder wirkten, dass auch Bilder selber eine magische Kraft hatten. Das hat man gewissermaßen übersehen, weil das ja ein Verstoß gegen ein Urgebot des Christentums gewesen wäre. Also man identifizierte gewissermaßen im Auge des anderen das, was man selber immer falsch gemacht hat, nämlich idolatrische Praktiken ausgeübt, die im Grunde verboten waren. Und dieser Makel des Verbotenen, des falschen Bilder- und Götzenkultes, das hängt dem Fetischismus bis ins 19. Jahrhundert an und wurde gewissermaßen immer außerhalb von Europa identifiziert, während wir Europäer als Christen und dann als Aufklärer scheinbar davon unbetroffen sind.
Aber sind es nicht gewissermaßen unterschiedliche Logiken, die da funktionieren, also beispielsweise beim Fetischismus in Naturvölkern und bei uns? Also gibt es da nicht trotzdem andere Gebrauchsweisen der Fetische?
Naja, da bin ich mir gar nicht so sicher, aha, denn wenn man, soweit man überhaupt weiß, wie Stammeskulturen in Afrika im 15. Jahrhundert wirklich funktioniert haben, aber was man beobachten konnte oder wovon wir Zeugnisse haben, ist, dass vom Alltag bis hin zu der Verehrung höchster Gottheiten dieses im Medium der Verehrungsbeziehung zu Objekten geschah. Und das ist ja etwas, was nun uns sehr verwandt ist, und zwar gerade auch dem katholischen Glauben des Mittelalters bis in die frühe Neuzeit, bis der Protestantismus auftrat und in einer Dimension ja eine bilderstürmerische, religionskritische Bewegung gewesen ist, die gerade diese Praktiken abschaffen wollten. Und man kann sagen, dass an die Nachfolge des Protestantismus, der diesen Bildersturm herbeigeführt hat, ist der Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist die Reinkultur von so etwas wie rationalen Technologien, Regierungsformen und Handlungsformen. Und gerade er hat dann, wie im 19. Jahrhundert spätestens Karl Marx entdeckt hat, ja im höchsten Maße einer Fetischisierung der Welt zugearbeitet, sodass man sagen kann, jede Kultur, die den Faschismus verworfen hat, ist von ihm wieder eingeholt worden. Und das ist eine Pendelbewegung, aus der man vielleicht insofern aussteigen kann, als wir heute möglicherweise auch kulturell reif genug geworden sind, fetischistische Praktiken an uns selber oder bei anderen sozusagen liberal zu tolerieren, beziehungsweise die Grenzen zu bestimmen, von denen an möglicherweise Fetischismus auch eine Art von Sozialpathologie oder von individueller Perversion annimmt.
Aber könnte man nicht sagen, dass gerade dies der Unterschied auch zu Naturvölkern ist? Also ich kann es natürlich nicht belegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich in Naturvölkern so war, dass sie ja sich doch auch dazu bekannt haben, also dass es ein Bekenntnis zum Fetischismus auch gab, also dass man eben an diese Dinge glaubt. Das hat sich doch in der Moderne schon geändert, also dass die Leute eben, wie Sie sagen, die Menschen eben tatsächlich sich nicht dazu bekannt haben, dass sie eigentlich dem Fetischismus anhängen, es aber trotzdem getan haben, oder? Ist das nicht ein Unterschied vielleicht?
Zunächst muss man sagen, Fetischismus ist ein Begriff, den die Europäer geprägt haben. Dazu können sich keine Schwarzafrikaner bekennen.
Okay.
Die bekennen sich zu ihrer Religion und davon gibt es Dutzende in Afrika. Und man bekennt sich selbstverständlich zu dem, was man glaubt.
Yeah.
Und dazu kann gehören, dass ich glaube, dass wenn ich das und das Tier unter die Schwelle meiner Hütte lege, wenn ich die Hütte baue, dass das ein magischer Schutz für die Hütte bedeutet. Oder dass man Territorien durch bestimmte Objekte sichern kann oder sie in Besitz nehmen kann. Dass man auch über symbolische Handlungen etwa an Fetischfiguren oder Puppen so etwas wie eine Wirkung auf einen abwesenden Feind ausüben kann. Das sind selbstverständlich magische Beziehungen, zu denen man sich bekennt und die man ganz und gar ernst nimmt. Wir heute haben ein sozusagen gespaltenes Verhältnis. Man könnte sagen, ja, aber ich glaube und weiß, dass das natürlich so nicht ist. Ich habe mein Amulett bei mir und mein Hufeisen über der Tür. Und ich glaube an bestimmte Zahlenkombinationen. Ich glaube auch, dass mein Auto mich schöner und stärker und attraktiver macht, als ich bin. Aber ich weiß natürlich, dass in Wirklichkeit das auch nur ein investierter Glaube meiner selbst ist. Und diese Ja-Aber-Bewegung, das ist ja genau, was unsere Moderne kennzeichnet, dass wir natürlich bestimmte Affektmodelle nach wie vor leben, an die wir gleichzeitig aber als irrational nicht mehr glauben. Wir sind sozusagen Gläubige und Ungläubige in einem Vorgang und dadurch entsteht so etwas wie eine permanente Mobilität im Verhältnis zu unseren Dingen, mit denen wir uns umgeben und die für uns von Bedeutung sind. Und diese Mobilität erlaubt es auch, dass wir viel lässiger und lockerer umgehen als zu solchen Objekten, die eine absolute Sakralität haben, wie etwa das Relikt eines gestorbenen Märtyrers aus dem frühen Christentum für die nachfolgenden Christengenerationen oder ein magischer Stein für eine afrikanische Stammeskultur.
Was hätte das denn für eine Bedeutung für die Identität des Selbst oder des Ich selbst? Also wenn man sich ja gewissermaßen auf ein Objekt ausdehnt, also auf bestimmte Dinge, die um einen herum sind, denen man bestimmte Eigenschaften gibt, denen man eigentlich auch die eigenen Eigenschaften ja wieder zuschreibt oder Eigenschaften von Personen, mit denen man Leben verbracht hat, mit denen man Geschichte verbindet. Das bedeutet doch eigentlich auch für einen selbst, dass man, naja, immer an diesen Dingen hängt in seinem eigenen Sein, also dass man nie eine begrenzte Person als Ich sein kann.
Ja, da sagen Sie etwas sehr Schönes und Richtiges, nämlich, dass wir gewissermaßen Abschied genommen haben von der Idee, dass man selbst nur ein Selbst hätte, wenn dieses Selbst autark sei, unabhängig von allem anderen. Und wir haben natürlich schon durch die frühen psychologischen und Theorien und Handlungstheorien gelernt, dass wir Lebewesen in sozialen Zusammenhängen sind und dass wir ein Selbst nur haben in Interaktion mit anderen und dass wir uns in gewisser Hinsicht nur von den anderen her verstehen können und auf sie angewiesen sind. Wir sind durch die anderen selbst. Und diese Abhängigkeit des Ich von anderen ist unterdessen ausgedehnt worden auf die Abhängigkeit von anderem überhaupt. Zu dieser Sozialität gehört unterdessen auch das, was wir früher einfach das Tote genannt haben. Die Dinge also konstituieren in gewisser Hinsicht unser Ich mit. Und das ist etwas, was sogar heute auch von der Wissenschaftsforschung anerkannt wird, wo es nämlich um die Erforschung des Mitspielens der Dinge in Erkenntnisprozeduren geht. Also man untersucht heute die materiellen, dinglichen Milieus von Laboren als Konstituenten von so etwas wie naturwissenschaftlicher Wissensbildung. Da ist es nicht so, dass das Subjekt des Wissens alleine nur der Mensch ist, sondern der Mensch im Zusammenspiel mit den Dingen. Und wenn man einen solchen Vorgang sieht, dann wundert es einem umso weniger, dass wenn wir auf unseren Alltag achten, wo wir eine ja viel affektivere Beziehung zu den Dingen haben, als das der Forscher im Labor hat, dass wir in unserem Selbstsein uns eigentlich nur verstehen können, wenn wir unser Verhältnis zu den Dingen und das Verhältnis der Dinge zu uns registrieren und auch zulassen. Nicht nur also das Verhältnis zu Mitsubjekten, sondern auch zu den Objekten. Wir sind Subjekte nur durch die Objekte, mit denen wir umgehen. Und das ist eine gewissermaßen neue Dimension in der Theorie des Selbst.
Sie sagen also, Dinge konstruieren unser Ich mit, unser Subjekt ist auch auf Dinge aufgespalten, aufgeteilt, ausgeweitet. Wie ist es denn, wenn man jetzt die Verbindung noch ziehen würde zum wahren Fetischismus, zum Konsum, wenn wir eben vorhin noch gesagt haben, dass der Warenkonsum eben auch eigentlich eine antreibende Kraft des Fetischismus ist? Kann man dann sagen, dass unsere Ich-Konstruktion auch vor allem im Konsum begründet liegt?
Ja, Descartes sagte ja, ich denke, also bin ich. Und wir können natürlich auch sagen, ich konsumiere, also bin ich. Ich bringe mich im Konsum hervor. Das finde ich auch eine ziemlich lustige Beobachtung. Im Verhältnis zu dieser alten Arroganz, dass wir uns gewissermaßen uns aus uns selbst schöpfen, nicht? Vorher hieß es ja schon ein bisschen ironisch, man isst, was man isst, nämlich Essen. Und Essen ist ja auch eine Form von Konsumption. Und wenn man schon so etwas zu akzeptieren gelernt hat, dass wir durch die Stoffe gebildet werden, die wir zu uns nehmen, dann kann man auch sagen, dass wir durch die Stoffe, nämlich Objekte, gebildet werden, die wir erwerben und konsumieren. Und insofern kann man von Objekten als Ich-Bildnern sprechen. Und das ändert nichts an dem Adel unseres Seins, nicht wie man früher das so glaubte, sondern macht uns vielleicht höchstens ein bisschen demokratischer im Verhältnis zu dem, was es noch in der Welt gibt, und demokratischer auch in der Hinsicht, dass wir unsere Abhängigkeit von diesen Entitäten verstehen, Lebendigen und Toten, und darin auch eine größere Achtung vor dem Nichtmenschlichsein verstehen, ob das Tiere, Pflanzen, Steine, Wolken, Klima oder eben Artefakte wie Waren sind. Und Waren sind ja gerade intellektuell gesehen immer eine verachtete Objektgruppe gewesen. Und ich glaube, unterdessen hat man auch in der Theorie begriffen, dass auch die wahren Dinge, die Waren also im Sinne der ökonomischen Ware, dass die wahren Dinge auch ganz wesentliche Konstituenzien unserer sozialen Struktur darstellen und dass wir ohne sie eigentlich über so etwas wie eine Identität gar nicht mehr verfügen können.
Auf die Theorie der Waren wollte ich nämlich eben gerade auch noch mal zu sprechen kommen, nämlich wichtigste Position unter den Theoretikern zum Warenfetischismus ist sicherlich Karl Marx. Er hat diesen Warenfetischismus sehr genau untersucht, ein Fetischismus, der eben für die Ökonomie eine enorme Bedeutung hat und eigentlich aber in seinen Augen, wenn ich das so richtig verstanden habe, den Menschen eigentlich schwächt. Würden Sie sagen, dass seine Analysen heute noch gültig sind?
Ja, in vieler Hinsicht natürlich schon. Also was Marx ja kritisiert hat, ist, dass man über den Fetischismus der Ware so etwas wie einen Mehrwert produziert, der über den Gebrauchswert hinausgeht. Und dass das dazu führt, dass wir bereit sind, für etwas, was einen Preis hat, einen höheren Preis zu zahlen. Also es wird gewissermaßen das Objekt mit einem Strahlglanz versehen, der uns bezaubert und uns das Geld aus der Tasche zieht gewissermaßen. Insofern ist Fetischismus für Marx in vieler Hinsicht ein Betrugsmanöver, wo unsere Gutwilligkeit, aber auch unsere Naivität, unsere Bereitschaft, uns verzaubern zu lassen, ausgenutzt wird, um Rendite zu schaffen. Das ist natürlich nach wie vor der Fall. Und es ist auch klar, dass unendlich viele Dinge in der Welt sind, die ja gar nicht vermisst werden würden, wenn sie nicht da wären. Und damit sie in die Welt kommen können, das heißt, sich auf dem Markt durchsetzen, müssen sie mit Kampagnen versehen werden. Und was sind Kampagnen? Das ist der Versuch, Objekte mit Aura zu versehen. Und diese Aura, diese Strahlkraft, diese Verführungskraft, die Attraktivität, dass ich etwas wie einen Wunsch verspüre. Also Aura ist eine Technik der Wunscherzeugung. In mir dieses Objekt haben zu wollen, das funktioniert natürlich nach wie vor. Und das ist aber auch natürlich ein ganz normaler Vorgang, den wir nun wieder gar nicht kritisieren, wenn wir davon ausgehen, dass durch so etwas wie die Bezauberung durch Objekte und das Gewecktwerden von Begehren, das ist ja überhaupt eine elementare Weise von uns in der Welt zu sein. Was wären wir ohne dieses Begehren von Objekten? Gar nichts. Wir wären uns selber entsetzlich langweilig. Und wir könnten auch uns nur als Geistwesen verstehend auch nur in einer Welt bloßer Gedanken langweilen, während ja durch das Spiel des Begehrens und der Wünsche überhaupt erst so etwas wie eine Buntheit und Pluralität in die Welt gekommen ist, aber auch die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, immer Neues zu machen, auch im Bereich der Dinge. und damit die Welt aus ihrem bloßen Dasein zu einem immer neu und immer weiter zu entwickeln. Und darin steckt eine enorme Dynamik und Kreativität, auf die wir gar nicht verzichten wollen. Auch wenn wir natürlich heute unter ökologischen Aspekten sehen, dass dieses immer mehr und immer weiter auch auf natürliche Grenzen stößt und dass wir auch unterdessen wieder gut beraten wären, eine Kultur des Abstandnehmens zu einer solchen Wunschdynamik zu lernen und damit auch ein Stück sich von den eigenen fetischistischen Bedürfnissen zu distanzieren.
Sie haben jetzt beim Marx gesagt, der Mehrwert geht eben über den Tauschwert hinaus, also es entsteht eben dieser auratische Wert. Da wäre doch eigentlich die höchste Form der Ware, wäre doch eigentlich, oder die höchste Technik der Wunscherzeugung wäre ja eigentlich die Kunst. Aber das wäre auch sehr nüchtern wiederum bezogen auf die Kunst, die einfach gewissermaßen anzuhängen, dass sie ja eigentlich letztlich die höchste Form des Kapitalismus ist. Gibt es da nicht noch eine andere Seite, eigentlich eine Form, eine Seite, die sich dem wahren Fetischismus entzieht?
Naja, wir haben ja im Mittelalter die Kathedralen als Gotteshäuser, worin der maximale Signifikant, nämlich Gott, der Name Gottes verehrt wird und darin das abwesende Signifikat Gott selbst präsent gemacht wird. Und wir haben ab vom 19. Jahrhundert angefangen, in der kapitalistischen Gesellschaft so etwas aufzubauen wie Museen. Und Museen bestehen ja darin, dass man die Dinge der Zirkulation entzieht, sie gewissermaßen mit dem Siegel des Noli me tangere, berühre mich nicht, verwerte mich nicht, konsumiere mich nicht und du bist nicht kaufbar. Man kann kein Museumsobjekt mehr kaufen. Also die kapitalistische Gesellschaft hat gewissermaßen einen Gestus des Entzugs entwickelt und von den Entzügen leben die Museen. Darin versammeln wir gewissermaßen die uns wertvollen, ja heiligen Objekte, die gerade der ungeheuren Zirkulation der kapitalistischen Gesellschaft entzogen sind. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil nur dadurch, dass man Dinge der Zirkulation entzieht, kann Zirkulation wiederum funktionieren. Und deswegen kann man sagen, dass die Kunst, die in gewisser Hinsicht dem Museum zuarbeitet, im Weg dahin eine große und immer heute bedeutendere Phase der Kapitalisierung durchläuft. Jeder Künstler muss ein eigener Unternehmer sein und jeder Kunstsammler ist auch gleichzeitig ein Renditeerzeuger, er ist ein Unternehmer. Das gilt alles und doch ist es so, dass die Kunstobjekte vielleicht am ehesten noch die Struktur aufweisen, die in alten Gesellschaften die sakralen Objekte hatten, nämlich dass sie diese überalltägliche Unaustauschbarkeit besitzen, dieses Inkommensurable, das Geheimnisvolle und Strahlende, das um keinen Preis der Welt entäußert werden darf.
Sie haben jetzt gesagt, die Zirkulation kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn ihr etwas entzogen wird. Aber für mich liegt es gar nicht so klar auf der Hand, weil man ja auch sagen könnte, ja gut, je mehr Dinge in Umlauf kommen als Teil der Warenzirkulation, desto besser. Weshalb muss es Dinge geben, die tatsächlich außerhalb stehen?
Ja, wir brauchen ja so etwas wie eine Repräsentation dessen, was unserer Kultur das Wichtige ist. Ganz einfach gesagt. Und das, was der totalen Flüchtigkeit anheimgegeben wird, das ist nicht in der Lage, so etwas wie eine dauerhafte Repräsentanz zu leisten. Und darum brauchen wir natürlich auch Stabilisierungsfaktor gegenüber dieser Zirkulationsgeschwindigkeit, der wir uns im Übrigen anvertrauen. Zirkulationstempo ist immer gekontert von so etwas wie Gästen der Verlangsamung oder auch sogar der Stillstellung. Und das Museum ist eine Institution der Stillstellung. Und etwas stillzustellen bedeutet, darin kann etwas wie eine Versammlung stattfinden. Nicht nur der Dinge, sondern auch der Gedanken, der Sinnanstrengungen, der Symbolisierung von Gemeinschaft. Und das heißt, darin steckt ein bisschen so etwas wie ein ritueller Charakter, der ja, und Riten hatten ja immer die Funktion, auch Gemeinschaft zusammenzuhalten, zu bilden, durch eine Krise hindurchzuführen, Stabilitäten zu versichern, wo in der Welt gar keine sind. Und genau das ist auch die Funktion der stillgestellten Dinge. die in ihrem unendlichen Schweigen und ihrem Stillsein, ihrem Nichtreden, ihrem Angesehenwerden so etwas wie eine Rückstrahlkraft haben, die uns auf das besinnen lassen, was wir eigentlich in dieser Welt, in dieser Kultur, in diesem Kontinent oder auf diesem Planet sein wollen. Also, sie sind Batterien der Reflexivität, des Nachdenkens, der Besinnung und das ist das, was eine Art Gegenhalt zu dieser ungeheuren Mobilisierung bedeutet, die Moderne nun einmal mit sich gebracht hat.
Also die Kunst eigentlich als eine Art stiller Speicher, vielleicht auch des Wissens, unserer Gedanken. Das spricht ja aber auch ein bisschen so gegen diverse Moden, nenne ich es jetzt mal, in den Künsten der letzten Jahre, vor allem, wo es eben wichtig geworden ist, auch die Prozessualität der Kunst herauszustellen, vielleicht das Tun, das Handeln in der Kunst eben auch noch zu einem zentralen Baustein zu machen. Würden Sie sagen, dass sich das widerspricht? Also das,
ja. Naja, wie ich geredet habe, ist eine Dimension von Kunst. Kunst ist heute so vielfältig geworden, dass man sie nicht auf eine einzige Ebene oder Funktion festlegen kann. Das ist klar. Aber wenn man so mal schaut, wenn Sie gerade abheben auf so etwas wie die Prozessualität in der Kunst, dann kann man sagen, dass darin auch so etwas wie eine Art Abdankung des schöpferischen Künstlergenies stattfindet. Nämlich der Prozess enthält sehr viel emergente, zufällige, nicht vorhersehbare Elemente, über die der Künstler nicht Herr ist. Da passiert etwas, es geschieht etwas, was mit der Materie, mit der Chemie, also mit der Objekthaftigkeit dessen zu tun hat, was er dort als Objekt seiner kreativen Phase oder seines Schöpfens benutzt. Also, was passiert da? Da passiert so etwas, dass ein Stück Souveränität abgetreten wird und eine Mitsprache des Materiellen entdeckt wird. Und das ist ja genau das, was man durch eine tolerantere Fetischismus-Theorie auch generell wahrnehmen kann, dass wir aus der Position der Souveränität lernen, uns zurückzunehmen und die Dinge mitsprechen zu lassen. Und da gehen uns wiederum die Künstler voran, weil ja man sagen kann, dass also spätestens seit dem Dadaismus oder dann ganz besonders seit der Materialkunst der 60er Jahre so etwas wie eine Abdankung des Künstlers als eine andere Form des Königtums im Reich der Objekte, deren souverän er ist, stattgefunden hat.
Okay. Ich würde jetzt gerne von der Kunst als prozessuale Kunst zu einer explizit prozessualen Kunst kommen, nämlich der Hörkultur, der Hörkunst. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass das Hören als auditiver Sinn eben elementar mit dem Fetischismus zusammenhängt? Also wenn ich eben daran denke, dass eben durch den Fetischismus Objekte bestimmte Eigenschaften haben, irgendwie auf eine Art und Weise lebendiger werden als vorher, dann kommt mir zumindest ganz assoziativ zuerst der Gedanke, dass die Objekte auf irgendeine Art und Weise ja sprechen können. Also es würde mir zuerst kommen, bevor Objekte sich beispielsweise bewegen würden. Also es wäre für mich persönlich zumindest die erste Assoziation bei Objekten, dass sie anfangen würden zu sprechen.
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Und damit sind Sie in einer guten alten Tradition, wo die ganze Natur sprach.
Genau, da wollte ich nicht drauf hinaus. Ja.
Nicht, die Natur spricht, das ist Natura Loquitur. Eine alte, schöne Theorie, die auch noch ältere Wurzel hat, nämlich die Natur ist Klang. Also was macht eigentlich die Ordnung des Kosmos aus? Das ist die Harmonie und Harmonie ist ein Verhältnis von Tönen zueinander. Und insofern kann man sagen, die Welt ist Klang gewesen bei den griechischen Kosmologen. Oder ihre Ordnung artikuliert sie gerade daran, dass sie einen Sphärenklang entwickelt, der aufeinander abgestimmt ist, eben harmonisch ist. Und insofern gibt es natürlich so etwas, das gegenüber der Wortsprache oder besonders der Schriftsprache, auch gegenüber dem Augensinn, der ja unser Königssinn geworden ist, gab es immer so etwas wie die Erfahrung, dass Welt für uns sich konstituiert als akustische Welt und dass darum die Geräusche, die Sprachen, die akustischen Sprachen der Objekte uns unendlich viel über diese Welt mitteilen, was von uns von Wichtigkeit ist. Dass wir die Welt gewissermaßen lesen über das Ohr. Und darin kann so etwas wie eine Bevorzugung, eine Auszeichnung von bestimmten Klangfigurationen natürlich passieren. Das kennen wir ja von uns auch. Wir haben bestimmte Melodien in uns, wir haben bestimmte auch affektive Bindungen an bestimmte Klänge oder Stücke, die, wenn wir sie hören, uns sofort in einen Zustand der Beglückung, der Stärkung, der Steigerung versetzen, ja manchmal auch ins Rauschhafte verwandeln. Also gerade dieses Verwandelnde durch den Klang ist ja sehr ähnlich wie das Verwandelnde durch eine Maske oder durch einen Fetisch, der uns zu einem anderen Subjekt, einem höheren, besseren, schöneren werden lässt. Und das ist natürlich in der Welt der Klänge auch der Fall. Auch wenn man sagen muss, dass kulturell gesehen wir ein bisschen den Kontakt zu dieser kosmologischen Fundamentalität der Klangwelt verloren haben.
Könnte man vielleicht auch sagen, dass wir gewissermaßen selbst das Orale eigentlich auf die Dinge verschoben haben, also dass die Dinge eigentlich für uns von der Vergangenheit erzählen, so wie es eben in oralen Kulturen vielleicht der Fall war?
Ja, Jakob Böhme, der Mystiker, sagte mal, jedes Ding hat einen Mund zur Offenbarung. Also, und das heißt, alle Objekte sprechen zu uns oder sie wispern gewissermaßen, sie flüstern. Und in der Literatur gibt es viele Stellen, wo in einer bestimmten geöffneten Situation ein Protagonist für diese Sprache der Dinge ein Ohr bekommt und dann tatsächlich an die Stelle der Menschensprache so etwas versuchsweise tritt wie die Sprache der Dinge. Das ist ein Gedanke, der bis in die Moderne hineinreicht und etwa bei Rilke zu finden ist oder bei Walter Benjamin, sodass man damit also nicht etwa in der Ecke obskurer religiöser Fundamentalisten sich bewegt, wenn man so etwas wie eine für sich seine Lebendigkeit und Artikulationskraft der Objekte annimmt. Manche gehen ja auch so weit, dass man nicht nur eine Sprache dazu hören bekommt, sondern dass diese Dinge möglicherweise auch anfangen zu revoltieren, dass sie einen Aufstand machen, dass sie aus ihrem Sklavenzustand, in dem sie sich befinden, uns gegenüber, die wir herrisch und rücksichtslos mit ihnen umgehen, so etwas wie eine Art von Zusammenrottung organisieren könnten, dass sie in Form von Störungen und Katastrophen und Unfällen sich auf eine sehr unangenehme Weise bemerkbar machen, ja, dass sie tückisch sind, und auch das ist ja eine Entdeckung der Literatur, die Tücke des Objektes, worin eine andere Seite, eine menschenwiderständige Seite der Objekte entdeckt wird. Und auch das gehört zu ihrer Artikulation. Es gibt also sicherlich eine ganze Bandbreite der Artikulation der Dinge. Und wir müssen uns nur angewöhnen oder akzeptieren können, dass nicht nur unsere Artikulation über Sprache die einzige ist in der Welt, sondern dass es darüber hinaus viele Formen der Mitteilung und Sprache geben kann.
Also man könnte vielleicht ja sogar vor diesem Hintergrund sagen, dass die Aufgabe eines vielleicht Hörspielmachers oder Komponisten es ist, diesen Dingen eigentlich Gehör zu schenken, die sich sonst vielleicht den Menschen widersetzen würden, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja auch im Hörspiel schon gemacht worden. Also Hubert Fichte zum Beispiel hat schon vor 40 Jahren Hörspiele geschrieben, die sehr stark vom Klang leben und wo es manchmal gar nicht auf die Semantik und Grammatik von Worten ankommt, sondern auf einen litaneihaften Klangkörper und worin sehr viel an Windgeräuschen oder Naturgeräuschen eingebaut wird. Und es gibt heute natürlich sehr viele Klangkünstler, aber auch Sounddesigner. Alles hat auch so eine kapitalistische Seite und jede Shopping Mall ist heute auch sounddesigned, nicht? Das ist klar, wir befinden uns in Landschaften gestalteter Akustik und wir befinden uns aber auch in einer Art von Ethnographie des Klangs und in einer Kunst des Klangs, insofern Künstler oder Ethnographen sich mit der Spezifik von Klangkörpern in der Welt und ein Wiener Arbeiterviertel klingt ganz anders als ein Slum in Kairo oder Zehlendorf in Berlin. Und wenn man auf solche Klanggegenwärtigkeiten achtet, dann merkt man, dass es einen unglaublichen Spaß auch machen kann, auf so etwas wie die Musik der Dinge zu achten. Und sie erzählen wahnsinnig viel, an welchem Ort du eigentlich bist und was hier eigentlich Wirklichkeit ist. Und sehr oft erfährt man etwas über eine solche Situation, wo man sagen kann, gesehen habe ich das nicht. Ich habe es gehört. Und das ist etwas, was Künstler sich zunutze gemacht haben unterdessen und wo man sagen kann, dass auch Ethnografen sich um so etwas bemühen, wenn sie zum Beispiel versuchen, so etwas wie die Klangwelt eines vormodernen Dorfes zu rekonstruieren oder eine Art von ethnologische Differenzierung der Klanglichkeit verschiedener Siedlungsformen in Afrika zu studieren. Und das ist sicher ein schönes Projekt.
Also es ist eine Art Zuhören als Projekt, also es geht um das Zuhören vielleicht, könnte man zusammenfassend sagen. Da lese ich auch eine politische Dimension darin, nämlich die politische Dimension ja auch tatsächlich auf die Dinge zu hören. Könnte man sagen, dass, wenn man es jetzt vielleicht, wenn man versuchen würde, da eine politische Konsequenz daraus zu ziehen, aus dem, was wir gesagt haben, dass es darum gehen würde, den Fetisch zurückzudrängen oder eher darum gehen würde, dass der Fetisch wieder eingeführt werden sollte und in geordnete Bahnen gelenkt werden sollte?
Also bitte keine Zensur, egal. Nicht. Also es gibt sicherlich Formen von Fetischismus, die entweder unserem Geschmack und vielleicht gelegentlich auch unserer Würde und manchmal auch sogar dem Gesetz widersprechen mögen. Also jede menschliche Praxis gerät an Grenzen, die mit ihr verletzt werden. Das ist klar, das ist auch mit dem Fetischismus auch heute noch so. Aber das heißt nicht, dass man sozusagen unseren ganz normalen Wahnsinn, also unseren ganz normalen Fetischismus im Alltag, auf welcher sensorischen Ebene auch immer, und da ist vom Taktilen über das Akustische und Visuelle, aber auch Geschmackliche, natürlich gibt es auch Geschmacksfetischisten, da ist alles erlaubt. Und es ist auch gut so, dass wir uns in einer Gesellschaft einer doch so weit ausgedehnten Toleranz bewegen, dass wir sagen können, das ist alles erlaubt. Das ist eine große Errungenschaft und wir sind damit raus, auch aus einer Art von Zensuraufklärung, nämlich wo Aufklärung sich als die einzige unhintergehbare und auch diktatorische Norm versteht, sondern wir sind aufgeklärte Subjekte, auch in dem Maße, wie wir an uns selber unaufgeklärte Dimensionen zulassen und leben können und merken, dass das kein Verlust, sondern auch eine Bereicherung des Lebens darstellt, so wie unsere Gefühle, die ja oft völlig verrückt ticken, eine Bereicherung des Lebens darstellen, auch wenn sie nicht immer vernünftig sind.
Seit einiger Zeit stellen wir unseren Gesprächspartnern 5 Fragen zu ihrer Medienbiografie. Ich würde auch Sie gerne jetzt befragen. Die erste Frage wäre: Was war Ihr erster prägender Kinofilm?
Ich glaube Asche und Diamant. Ich weiß gar nicht, von wem er ist. Aber ich war, glaube ich, 15 Jahre alt und wir hatten in der Stadt ein Programmkino, was für uns als Oberschüler unglaublich wichtig war, mit 15, 16 Jahren, worin wir geprägt wurden und wo ungewöhnliche Filme gezeigt wurden. Und das war, ich glaube, von Wajda, dem polnischen Regisseur, einen Film über polnische Widerständler im Dritten Reich. Also solche Filme haben wir da gesehen und Hiroshima Mon Amour und letztes Jahr Marienbad. Und davon sind wir extrem geprägt worden.
Ein prägendes Radioerlebnis.
Ja, das sind schon Hörspiele und Feature. Und da hat mich natürlich als jemand, der von der Literatur herkommt, ganz besonders die Hörspiel- und Feature-Produktion von Hubert Fichte interessiert, der eigentlich auch so etwas erstmalig gewagt hat, wie eine Kunstform zu entwickeln, die sozusagen interkontinental ist, wo Afrika mit Südamerika und Europa verbunden ist und so eine Art von globale Ästhetik entwickelt hat. Und das war für mich auch von großer Bedeutung im Bereich der Hörspiele. Aber man muss sagen, in den 50er Jahren, als wir noch Jungs waren, kleine Kinder, gab es auch immer so etwas wie die Hörspiel Abende, also so spät nachts, wo man auch eigentlich nicht hören durfte, weil man schon im Bett zu sein hatte. Und da spielte der Krimi um 22.15 Uhr eine unglaubliche Rolle, weil man dort irgendwie im Dunkeln, heimlich hörend, nur mit der Stimme aus dem Radio alleine war und eine wahnsinnige Präsenz erlebte, wie man sie fast nie mehr hatte, weil eben dieses Moment des Verbotenen, des Alleinseins, des Dunkelseins und dieses, dass im Dunkeln sich die Stimme entfaltet, das ist vielleicht noch viel eindrucksvoller als alles, was man später an Hörspielen gehört hat, als man erwachsen war und Stereophonie schon gewohnt war und seine Hightech-Anlagen hatte.
Ein prägendes Fernseherlebnis.
Oh. Die Europameisterschaft 1972, da hatte ich meinen ersten Fernseher da, glaube ich. Und im Fußball natürlich. Und das war überhaupt mein erster Fernseher. Da hatte ich allerdings schon zwei Kinder. Und da war diese legendäre deutsche Mannschaft noch mit Netzer. Und das war ein prägendes Ereignis. Und bis heute bin ich ein Liebhaber des Fußballs im Fernsehen.
Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken, Communities und wenn, seit wann?
Ich bin seit 1985 aktiv mit dem Computer und seit es überhaupt Internet geht sofort, aber nicht in sozialen Netzwerken und all sowas, weil das mir viel zu viel Zeit kostet. Und für mich ist das Internet ein Kommunikationsmedium mit Leuten, die ich kenne, und ein Informations- und Recherchemedium, eine Datenbank von gigantischem Ausmaß, die unser ganzes wissenschaftliches Universum völlig verändert hat, aufgrund der Zugänglichkeit von Quellen, über die wir niemals verfügen konnten. Es können heute Bücher geschrieben werden, die vor 10 Jahren überhaupt nicht geplant werden konnten, weil das Zusammenbringen der Quellen gar nicht möglich war. Und in dem Sinne bin ich ein sehr aktiver, täglicher Internetnutzer. Aber wie gesagt, diese sozialen Netzwerke, das ist mir zu zeitraubend, wenn ich das so sagen darf, ohne arrogant zu sein. Denn ich finde das sehr gut, dass es sie gibt, und darüber läuft ja auch wahnsinnig viel. Und auch gerade die politische Bedeutung des Internet nimmt ja zu. Und das ist besonders aufschlussreich, dass hier eine kreative Nutzung dieses ja vom Westen her erfundenen technologischen Instruments entstanden ist außerhalb Europas, nämlich dass das Internet eine eminente, ja fundamental politische Bedeutung hat, über die mögliche Umkehrbarkeit dieser unilinearen Medien, die wir immer früher hatten. Hier ist ein Sender, da ist ein Empfänger, und hier heute kann jeder Empfänger auch ein Sender werden, und das ist von einer enormen politischen Bedeutung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann und die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch sehr zunehmen wird.
Haben Sie eine analoge oder eine digitale Weltanschauung?
Was meinen Sie denn damit?
Das ist natürlich die Frage, was Sie jeweils unter einer analogen oder einer digitalen Weltanschauung verstehen möchten.
Ja, ich würde mal sagen, analog ist das, was sich analog zu meinem Körper verhält. Und da kann ich erst mal sagen, das liebe ich. Alles Analoge wird geliebt, weil es in irgendeiner Weise in einer Abstimmung zu dem sensorisch-leiblichen Apparat steht. Apparat ist ein falsches Wort. Zu dem Organismus steht, in dem man lebt und der das Zentrum und das Fundament der ganzen Existenz ist. Insofern bleibt für mich das Analoge selbstverständlich das Wichtigste und Primäre. Das ist das, worin Leben seinen Ort findet. Und das Digitale ist eine Kulturtechnik, die dazugetreten ist. Es gibt natürlich auch viele analoge Kulturtechniken, und die uns enorm erweitert, diese neue digitale Technik, und die vor allen Dingen auch eine Modularisierung und Modellierung von Welt erlaubt, durch ein ganz einfaches Prinzip von 0-1, von der wir ja vor 20, 30 Jahren noch gar nicht geträumt haben. Und dieses Moment, dass über 0-1 eigentlich alles, was es in der Welt gibt, darstellbar ist, egal ob es sich um Musik, um Mathematik, um Unterhaltung, Sex, Finanzkapitalismus oder sonst was handelt, das ist im Grunde eine fantastische Geschichte. Und wir sind irgendwie intellektuell noch gar nicht dessen so richtig gewahr geworden, was das eigentlich bedeutet, diese zweite Welt zu schaffen, in der alles, was es in der ersten gibt, fast alles, auch repräsentierbar und modellierbar ist. Und darum ist diese digitale Welt natürlich auch eine sekundäre Elementarität, die heute völlig unverzichtbar ist und die deswegen nicht vielleicht ganz gleichrangig, aber fast gleichrangig zu meiner Liebe zum Analogen steht.